Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Intelligenz stellen wir uns vor als eine überlegte, bewusste Tätigkeit, die den Gesetzen der Logik folgt. Doch vieles in unserem geistigen Leben ist unbewusst und beruht auf Prinzipien, die mit Logik wenig zu tun haben. Intuition, Bauchentscheidung. Wir haben Intuitionen über Freunde, über Sport, über die richtige Bank und andere gefährlichen Dinge. Wir verlieben uns und wir spüren, dass der DAX weiter nach oben gehen wird. Können solche Bauchgefühle zu besseren Entscheidungen führen? Das scheint naiv, wenn nicht absurd. Wenn Sie ein Buch über rationales Denken in die Hand nehmen, aus der Ökonomie, aus der Psychologie, aus der Philosophie, dann werden Sie wahrscheinlich eine ganz andere Botschaft lesen. Erst wägen, dann wagen. Erst analysieren, dann agieren. Wie trifft man demnach eine rationale Entscheidung? Nun, Sie suchen alle Optionen, alle Möglichkeiten. Sie suchen alle Konsequenzen in der Zukunft. Und dann schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit jeder dieser Konsequenzen ein und multiplizieren Sie mit dem Nutzen und machen die Rechnung. Das tun Sie doch immer so, oder, Herr Landrat? Ja. Das ist eine schöne mathematische Theorie, die aber nicht erklärt, wie die meisten von uns wichtige Entscheidungen treffen und auch nicht, wie jene Entscheidungen treffen, die diese Bücher schreiben. Wie die folgende Geschichte illustriert. Ein Professor an der New Yorker Columbia Universität hatte einen Ruf an eine rivalisierende Universität. Es war Harvard. Und er konnte sich nicht entscheiden. Sollte er gehen, sollte er bleiben, sollte er annehmen, sollte er ablehnen? Ein Kollege nahm ihn beiseite und sagte: Was ist denn dein Problem? Maximiere doch ganz einfach deinen erwarteten Nutzen. Das schreibst du doch immer in deinen Büchern. Erschöpft antwortete der Professor: Hör auf damit, das ist jetzt ernst. Ich möchte Sie heute einladen zu einer kleinen Reise in die Forschung über Entscheidungen, bewusst und unbewusst, die wir am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung machen. Ich werde zunächst auf eine grundsätzliche Unterscheidung eingehen, die durch diesen Vortrag geht. Der Unterschied zwischen Situationen, wo wir die Risiken berechnen können und solchen, wo wir das nicht können. Und dann werde ich kurz auf ein paar Beispiele eingehen, wie man in einer Welt von berechenbaren Risiken, wo man statistisches Denken braucht, wie man mit einfachen Tricks Ärzte und Patienten in die Irre führt. Ich werde nur einen einzigen Trick geben, aber es gibt genügend. Dann gehe ich ein, im zweiten Teil, auf Intuition. Ich werde Ihnen definieren, was es ist. Dann werde ich darauf eingehen, wie in großen Unternehmen, wie häufig dort intuitiv aus dem Bauch heraus entschieden wird und die Angst, die man hat, das zuzugeben. Und am Schluss gehe ich noch auf die Verwechslung von Situationen, wo man wirklich die Risiken berechnen kann und solchen, wo man das nicht kann, darauf ein. Und werde Ihnen noch ein bisschen was über die Konsequenzen für Big Data und künstliche Intelligenz dazu mitgeben. Das ist das Programm. Sind Sie bereit? Dann fangen wir an. Ich beginne mit der Unterscheidung. Also der Titel heißt Kopf und Bauch, nicht Kopf gegen Bauch. Sie brauchen für fast alle Unterscheidungen, Entscheidungen im Leben, beides. Aber um die Dinge auseinanderzuhalten, wenn Sie es mit einer Situation zu tun haben, wo Sie wirklich alle, wo die Welt stabil ist, Sie kennen alle Alternativen, alle Konsequenzen, Sie können die Wahrscheinlichkeiten gut berechnen, dann reicht Logik und Statistik. Also wenn Sie heute Abend ins Casino gehen und Roulette spielen, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie auf lange Sicht verlieren werden. Da brauchen Sie keine Intuition. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Situationen, wo man eben nicht alles weiß, wo man die Zukunft nicht kennen kann und auch nicht die Wahrscheinlichkeiten. Und hier brauchen Sie mehr. Hier brauchen Sie gute Intuitionen und Heuristiken. Ich werde das gleich erklären. Das sind einfache Regeln, sozusagen die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den ganzen Rest zu ignorieren. Das ist so etwa das Gegenteil von Pro-Contra. Analysen. Okay, ich fange jetzt an mit Situationen, wo wir die Risiken relativ gut berechnen können und möchte Ihnen eines vermitteln, nämlich wie leicht man mit Statistiken Menschen verwirren kann, ohne dass sie es bemerken. Und nachdem, ich beginne mit einem einfachen Risiko und gehe dann ein bisschen auf den Bereich der Medizin ein. Also, das einfache Risiko ist, nass zu werden. Im amerikanischen Fernsehen hat ein Ansager das Wetter folgendermaßen vorhergesagt. Er sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag regnet, ist 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntag regnet, ist ebenfalls 50%. Daher schloss er, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es am Wochenende regnet, 100% sei. Also das verstehen wir, ja? Da lächeln wir drüber. Aber wissen Sie denn, was es bedeutet, wenn Sie auf Ihrer App lesen oder im Fernsehen hören, dass es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% regnet? 30% von was? Nun, ich lebe in Berlin. Wir haben eine Umfrage in Berlin gemacht. Die meisten Berliner denken, das bedeutet, dass es morgen in 30% der Zeit regnet. Also 7 bis 8 Stunden. Das ist auch die häufigste Meinung in ganz Deutschland. Andere denken, es bedeutet, dass es morgen in 30% der Gegend regnet. Also wahrscheinlich nicht, wo ich wohne. Die meisten Spanier denken, dass es keines von beiden ist. Dass es bedeutet, dass 3 Meteorologen denken, es regnet und 7 nicht. Die meisten New Yorker, die wir befragt haben, sind der Meinung, die Europäer haben überhaupt keine Ahnung. Es bedeutet was anderes, was Viertes, nämlich, dass es an 30% der Tage regnet, für die diese Vorhersage getroffen wird. Also morgen wahrscheinlich gar nicht. Sind Menschen dumm? Nun, das Problem liegt nicht alleine in der Bevölkerung, sondern es liegt daran, dass viele Experten nie gelernt haben, Ungewissheiten verständlich und klar zu kommunizieren. Was die Meteorologen meinen, ist das, was die meisten New Yorker glauben, nämlich, dass es an 30% Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, dass es an 30% der Tage, für die diese Vorhersage getroffen wird, ein Minimum an der Messstation regnet. Also sagt ihr nichts, wie viel es regnet, wann es regnet und all die Dinge, die interessant wären. Das könnte man ja sagen. Also der Punkt, den ich jetzt mache, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo Statistiken, es ist eine Flut von Statistiken und wir haben selber nie gelernt, sie zu verstehen. Wir lernen unseren Kindern in der Schule die Mathematik der Sicherheit, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, schöne Systeme, für die meisten nutzlos. Nicht aber die Mathematik der Ungewissheit, statistisches Denken. Im Medizinstudium lernt man den Medizinstudenten alles Mögliche auswendig, nicht aber statistisches Denken. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Die meisten Ärzte, die wir untersucht haben, in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, verstehen Gesundheitsstatistiken nicht. Und man kann sie manipulieren. Als Rudy Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, noch Präsident werden wollte, sagte er Folgendes. Ich hatte Prostatakrebs einige Jahre zuvor. Meine Chancen zu überleben in den USA 82%, verglichen mit England mit nur 44%. Und dann kommt under-socialized medicine. Das ist das, was wir alle haben. Und das ist für ihn ein Schimpfwort. Aber dennoch, 82% sind besser als 44, oder? Das geben Sie doch zu. Als Mann leben Sie doch besser in New York und nicht in York. Nun, Rudy Giuliani hat hier die Öffentlichkeit, einschließlich viele Ärzte, in die Irre geführt. Vielleicht auch sich selbst. Zu diesem Zeitpunkt war die Sterblichkeit am Prostatakrebs in England und in den USA praktisch gleich. Aber die 5 Jahre Überlebensraten, das ist das, was er hier zitiert, die waren fast doppelt so hoch. Wie kann denn das sein? Nun, wir wissen schon seit langem, dass Unterschiede in 5 Jahre Überlebensraten beim Screening nichts aussagen über Unterschiede in Sterblichkeitsraten. Die sind tatsächlich zu null korreliert über alle soliden Tumore. Wieso ist das so? Nun, da gibt es 2 Gründe. Das eine ist, der heißt Lead Time Bias. Also was Sie hier haben, ein Beispiel, Sie haben hier Männer, die alle invasiven Prostatakrebs haben, die sterben alle mit 70 Jahren. Die erste Gruppe oben geht nicht zum PSA-Test. Der Krebs wird spät entdeckt, sagen wir mit Alter 67, sie sterben mit 70. Was ist die 5 Jahre Überlebensrate? Null. Die gleiche Gruppe von Männern geht zum Screening. Der Krebs wird früh entdeckt, sagen wir mit Alter 60, sie sterben mit 70. Was ist die 5 Jahre Überlebensrate? 100. Sehen Sie? Sagt nichts über Mortalität aus. Der zweite Grund heißt Überdiagnose. Sie haben hier 1000 Männer, wieder mit progressivem Prostatakrebs. 5 Jahre später sind 440 noch am Leben, also die Überlebensrate ist 44%. Jetzt gehen die gleichen Männer, jetzt haben wir hier eine Gruppe von Männern, die geht zum Screening. Und die meisten Prostatakrebse sind ja nicht progressiv. Also die entwickeln sich entweder so langsam, dass man 150 Jahre alt werden müsste, oder manche gehen auch wieder zurück, und oder manche scheinen einfach zu schlafen. Und das heißt, diese hier werden per Definition nicht an Prostatakrebs sterben. Dennoch gehen sie in den Nenner und in den Zähler ein. Klar? Und dann kommt die Zahl raus, die Rudy Giuliani uns mitgeteilt hat. Sehen Sie das? Also, Kern ist, hier ist eine irreführende Statistik, 5 Jahre Überlebensraten beim Screening, weil es dort diese Überdiagnose und den Lead-Time-Bias gibt. Dennoch wird das immer wieder verwendet. Frage, was denken Sie, verstehen Ärzte den Unterschied zwischen 5 Jahre Überlebensraten und Screening und Mortalitätsraten? Wir haben die erste Untersuchung an deutschen Ärzten durchgeführt. Was meinen Sie, welcher Prozentsatz von deutschen Ärzten fällt nicht auf Rudy Giulianis Trick rein? Also wer versteht's? Bitte? 30%? Fallen nicht rein. Also die Mehrheit denken, sie fallen rein. 50-50? Ja. Bietet jemand mehr? Also 30% fallen rein, 50% fallen rein. Also 30% fallen nicht rein. Ja. 70% verstehen es, 50% verstehen es. Ich zeige Ihnen mal, wir haben 65 deutsche Internisten, also die wirklichen Daten dieser europäischen Prostatakrebsstudie gegeben. Einmal so wie Rudy Giuliani mit 5 Jahren Überlebensraten, große Zahlen, einmal mit wirklichen Mortalitätsraten, kleine Zahlen. Wenn das mit Mortalitätsraten war, dann haben nur 5% der Ärzte gesagt, ich finde dieses Krebsscreening als nützlich. Wir haben es mit den richtigen Zahlen, aber anonymes Screening gemacht, damit wir keine Vorurteile haben über PSA-Screening. Gibt man die gleiche Information als Überlebensraten, so wie Rudy Giuliani, dann steigt die Begeisterung deutlich, 79%. Wenn man sie fragt, was ist Lead-Time-Bias, 2 von 65 Ärzten konnten das beantworten. Oberdiagnose keiner. Also die Antwort hier wäre sozusagen 79% zumindest werden in die Irre geführt. Also sie waren ziemlich nah dran. Es ist noch krasser. Wir haben auch die erste Studie mit amerikanischen Ärzten gemacht. In diesem Fall haben wir eine repräsentative Stichprobe auf über 400. Glauben Sie, dass amerikanische Ärzte weniger manipulierbar sind? Ja? Wollen Sie nochmal eine Schätzung abgeben? Sie waren ziemlich gut beim letzten.
Es ist nicht sehr viel mehr, denke ich, aber nee. Ich glaube, die Ausbildung ist eher darauf ausgerichtet.
Ja.
Dagegen ist natürlich das Umfeld wiederum, Juliane und so was immer, deswegen würde ich geringer,
ja.
Aber tendenziell besser.
Tendenziell besser. Nehmen wir mal die Begeisterung von 79%. Hier ist die gleiche. Es sind 83%. Also diesmal waren sie. Es ist etwa das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass man da so eine Basisrate hat. Alles ist gut. Ja? Also selbst wenn die Mortalitätsraten nichts zeigen, das ist die Gesellschaft der Macher. So. Und hier sehen Sie noch ein paar Kostproben. Also wir haben Sie gefragt, was beweist, dass Krebsscreening Leben rettet? Und 5 Jahre Überlebensraten, das glauben 3/4, dass das beweist. Ja? Das ist die richtige Antwort. Das auch nicht viel mehr. Und das in der Mitte hat uns richtig überrascht. Also nur, dass ein Test Krebs entdeckt, beweist, dass es Leben rettet. Fast 50%. Man fragt sich, was die Ausbildung macht. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, wie Big Data Analytics diese statistische Zahlenblindheit der Ärzte und der Öffentlichkeit ausnutzt, um ihre Produkte zu verkaufen. Das ist Microsoft. Microsoft hat im letzten Jahr, also Forscher von Microsoft, einen Artikel publiziert, wo sie uns erklärt haben, dass sie mit Hilfe von Big Data, das heißt ihren Suchbegriffen, die sie eingeben, vorhersagen können, ob sie Pankreaskrebs haben. Also Sie müssen sich so vorstellen, die Zukunft, Sie sind auf Bing, auf der Microsoft Webseite, die Deutschen machen ja alle Google, wir sind 80% der Deutschen machen Google. Ich glaube, es gibt kein Land, was so auf Google, aber Microsoft gibt es auch. Hm? Sie sind auf Bing, lesen Ihre E-Mail und dann plötzlich kommt ein Fenster auf. Da steht ja, Alarm, ja, große Rufezeichen, Verdacht auf Pankreaskrebs. Gehen Sie sofort zum Arzt. Was machen Sie dann? Wo? Hm? Und dann sehen Sie hier, das ist jetzt die Originalstudie, da sehen Sie die Falsch-Positiv-Rate, das ist 1 in 10.000. Das bedeutet doch, wenn Sie so eine Diagnose bekommen, dass es fast unmöglich ist, dass Sie ein Falsch-Positiver sind, das heißt, dass sie wahr ist, oder? Und was Sie erstmal hier sehen, ist Irreführung der Öffentlichkeit, ohne was Falsches zu sagen. Das ist der Trick. So, Sie sehen das Spiel mit den 5 Jahren Überlebensraten, die werden hier angepriesen. Dass sogar die New York Times hat das wiederholt. Und das ist die Screening Can Increase 5 Years. Jedes Screening erhöht die 5 Jahre Überlebensrate. Ja? Wegen Lead Time Bias. Aber, und dann, das ist auch ein Trick, man berichtet die Falsch-Positiv-Rate und unterstellt, dass die Ärzte das verwechseln mit dem positiv-prädiktiven Wert. Also die Falsch-Positiv-Rate ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie positiv testen, wenn sie in diesem Fall Pankreaskrebs haben, aber der positiv-prädiktive Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Pankreaskrebs haben, wenn da, sehen Sie, ganz einfach, kann man schön drehen. Und ich mache Ihnen mal jetzt eine einfache Rechnung. Also das heißt, wenn das wirklich wahr wäre, ein Test, der diese Raten hatte, also HIV-Test, die ganze Sequenz kommt vielleicht hin, aber das ist völlig unwahrscheinlich. Aber wir glauben es mal, dass es so ist, nehmen wir mal 1 in 10.000. Denken Sie mal an 100.000 Nutzer. Da wird etwa 10 werden einen noch nicht entdeckten Pankreaskrebs haben. Nach diesen Werten hier wird davon einer entdeckt und 9 werden übersehen. Also wir haben einen positiven. Zugleich werden wir aber von 100.000 erwarten wir, dass 10 falsch positive bekommen. Also haben wir insgesamt 11, die positiv testen und einer hat wirklich Krebs. Also so ist dann. Das wird aber im ganzen Artikel nicht gesagt. Also was ist die Lektion aus dem? Es gibt eine Reihe von einfachen Tricks. Und ich hatte Ihnen zwei gebracht. Also das erste war mit den 30% Regenwahrscheinlichkeit. Hier sollte man die Referenzklasse kommunizieren und nicht einfach 30% sagen. Und dann kann alles aussehen. Oder Verwechslung von Überlebensraten mit Mortalitätsraten. Und diese Tricks funktionieren, solange man im Medizinstudium und in der Schule den Menschen nicht statistisch Denken beibringt. Statistisch Denken ist nicht dasselbe wie Biostatistik. Biostatistik geht meistens hier rein und dort raus, bei vielen Patienten. Sondern es geht darum zu verstehen, wie man selber auch manipuliert wird, im Interesse von anderen und sich auch dagegen wehren kann, indem man die richtigen Fragen stellt. Und das ist nur ein Beispiel, aber die, für Sie ist ja wie in weiten Bereichen unserer Gesellschaft Big Data und Big Data Analysis ein großes Thema. Und Big Data Analysis kann bestimmte Probleme lösen, aber andere nicht. Und im Gesundheitsbereich mit Diagnose ist Google Flu Trends schon auf die Nase gefallen. Das hat man eingestellt, obwohl das nicht mit Fanfare durch die Welt geblasen wurde. Und von dem hat man auch nichts mehr gehört. Und seien Sie skeptisch. Wenn eine Big Data Ihnen etwas angeboten wird, dann pochen Sie darauf, dass Sie Evidenz sehen, wie gut das ist und in verständlich begriffen und ob es überhaupt besser ist, als was schon da ist. So, das war der Exkurs in das Reich des Denkens. Und wir gehen jetzt auf die andere Seite, in das Reich der Intuition. Ein guter Arzt braucht beides. Ein guter Arzt sollte Cochrane-Reviews lesen können, wo man auch nicht immer klare Statistiken verwendet. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich einen medizinischen Artikel lese und ich habe Statistik studiert und Psychologie, dass man bewusst versucht, das Ganze so darzustellen, dass es niemand versteht. Ja. Und die bestimmte Dinge, ein guter Arzt oder ein Klinikchef, sollte die Evidenz kennen, der randomisierten Trials, aber die können immer nur einen kleinen Ausschnitt geben. Er kann nicht alles randomisiert untersuchen. Und ein Arzt braucht eben auch noch Erfahrung und viel, viel Erfahrung. Und jener Teil von Erfahrung, der nicht bewusst ist, das ist Intuition. Und ich definiere es erstmal. Intuition ist gefühltes Wissen und ich unterstreiche Wissen. Also hier geht es um 10 Jahre von Erfahrung mit einer Art von Problem etwa, das folgende Eigenschaften hat. Man spürt sofort, was man tun soll oder was da falsch sein könnte mit dem Patienten, kann es aber nicht erklären. Man weiß selbst nicht, warum man das sieht oder was man tut. Dennoch ist Intuition ein Faktor, der Entscheidungen im beruflichen und im persönlichen Leben steuert. Also Intuition ist nicht ein sechster Sinn, es ist keine göttliche Eingabe, es ist auch keine Willkür und es ist auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Dennoch gibt es in unserer Gesellschaft große Angst vor Intuition und ich setze es jetzt mit Bauchentscheidung gleich. Ja. Also der Begriff Bauchentscheidung ist ein deutscher. Es gibt kein Land, in dem Intuition mit Bauch gleichgesetzt wird. Im Amerikanischen ist es Gut Feelings, das ist etwas tiefer. Im Französischen ist es das Herz. Im Spanischen ist es, kann man das nicht machen, diese Herstellung. Das ist, also wenn Sie ein Buch über Intuition lesen, in dem behauptet wird, dass das neuronale Netzwerk im Bauch Intuition machen wird, dann kann der Autor nur ein Deutscher sein. Also mein Buch Bauchentscheidung ist in über 20 Sprachen übersetzt und die meisten Übersetzer haben Riesenschwierigkeiten mit dem Titel. Und es endet dann immer Intuitione oder so etwas. Also glauben Sie nicht, dass es im Bauch passiert. Und Kopf versus Bauch heißt auch nicht wirklich Kopf versus Bauch, nur im Deutschen verstehen wir das. Sondern es geht darum, dass man ein Wissen hat, wo man sich die Gründe selber nicht erklären kann. Sie können sich das so vorstellen. Die meisten Bereiche Ihres Gehirns sind der Sprache nicht mächtig. Sie haben aber viele Informationen. Und wenn Sie das alles ignorieren würden, dann viel Glück. Dennoch gibt es in unserer Gesellschaft eine große Angst, Bauchentscheidungen zuzutreffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Industrie. Und zwar, ich habe mit großen DAX-orientierten Unternehmen gearbeitet und die Führungskräfte vom Abteilungsleiter bis in den Vorstand gefragt, wie häufig treffen Sie oder die Gruppe, in der Sie entscheiden, wie häufig ist eine wichtige professionelle Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung? Also Betonung am Ende, denn man analysiert ja erstmal Daten und der typische Entscheider ist unter einem Berg von Daten begraben, teilweise widersprüchlich, teilweise fragt man sich, warum habe ich gerade die Daten bekommen, nicht andere. Und wenn Sie in einer solchen Situation aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung spüren, welche Option das Richtige sein könnte und danach handeln, dann ist das eine Bauchentscheidung. Also das ist damit gemeint. Keine Willkür. Das ist das Gegenteil. So, ich gebe Ihnen jetzt ein typisches Beispiel eines großen internationalen Technologie-Providers. Und wie gesagt, die Frage war, wie viele von wichtigen Entscheidungen, an denen Sie teilnehmen, genommen haben, sind am Ende Bauchentscheidungen. Was meinen Sie, wie viel Prozent? 1% oder 0? 2? 70? Mindestens? Ja, auch? Klinikalltag? Ja. Ich zeige es Ihnen mal. Also das Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Bereichsvorstand, der ist für einige Milliarden zuständig, Vorstände. Es gibt niemanden, der sagt, immer Bauchentscheidung, und das ist vernünftig. Es gibt auch niemanden, der sagt, nie Bauchentscheidung, das ist auch vernünftig. Im Schnitt ist nach Angabe dieser Führungskräfte jede zweite wichtige Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung. Die gleichen Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nie zugeben. Man hat Angst. Denn für eine Bauchentscheidung muss man selbst die Verantwortung übernehmen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der immer weniger Führungskräfte noch Verantwortung übernehmen möchten, insbesondere wenn es nicht um Familienunternehmen geht oder man sein eigenes Geld dabei hat. Wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr von einer Leistungskultur zu einer Rechtfertigungs- und Absicherungskultur hingehen. Ja. Und ich habe zwei Methoden kennengelernt, mit denen man in Deutschland, aber auch in anderen Ländern mit der Angst vor den eigenen Bauchentscheidungen und vor der Verantwortung umgeht. Das erste ist, Gründe im Nachhinein zu suchen. Also man stellt etwa einen Mitarbeiter ab für 2 Wochen, der die Gründe sucht für die schon getroffene Bauchentscheidung und dann wird die Entscheidung als faktenbasierte Entscheidung präsentiert der Öffentlichkeit. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz, nur weil man Angst hat. Es gibt eine teurere Version davon, nämlich man stellt eine Beratungsfirma ein, die auf 200 Seiten die Fakten präsentiert für eine schon getroffene Entscheidung. Mit PowerPoint. Das ist eine noch größere Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz, weil hier verschwendet man nicht nur sein eigenes Geld aus dem eigenen Betrieb, sondern auch noch Beratungsunternehmen haben typischerweise sehr kluge junge Leute. Und die werden hier zu nutzlosen Tätigkeiten eingestellt. Also ich halte öfters Vorträge vor großen internationalen Beratungsunternehmen und sage denen das auch, dass sie was anderes tun könnten. Ich habe auch einen Principal bei einem der letzten Vorträge gefragt beim Essen, ob er bereit wäre, das geht an ein großes Unternehmen, das Sie alle kennen, ob er bereit wäre, mir zu sagen, wie viele seiner Kundenkontakte darin bestehen, dass er schon getroffene Entscheidungen im Nachhinein begründet. Er hat gesagt, Herr Gegerenzer, ich sage es Ihnen, wenn Sie meinen Namen nicht nennen. Mehr als 50%. Das ist nach oben offen. Ja. Also hier haben wir ein gesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Methode, mit der Angst vor Verantwortung und Bauchentscheidung umzugehen. Die kostet uns noch mehr. Ich nenne das defensives Entscheiden. Defensives Entscheiden bedeutet, dass Sie als Top-Manager spüren, aufgrund Ihrer Erfahrung, ein Bauchgefühl haben, wir sollten das nicht machen oder wir sollten die Option A machen. Aber da es ein Bauchgefühl ist, können Sie es ja nicht begründen. Dann stehen Sie dumm da, wenn was schief geht. Und es geht immer wieder mal was schief. Also, defensiv zu entscheiden, bedeutet in dieser Situation, Option A, an die Sie glauben, fallen zu lassen. Und eine zweite, zweitklassige Option B zu verfolgen, wo, wenn etwas schief geht, Sie nicht so in der Verantwortung sind. Das ist defensives Entscheiden. Das heißt, Sie schützen sich selbst und schaden dem eigenen Unternehmen. Und wir haben schon gesehen, dass ganze Unternehmen untergehen, aber es war ja alles korrekt. Und man konnte alles begründen. Das ist eine Rechtfertigungskultur. So, ich habe die gleichen Führungskräfte befragt. Wie häufig ist eine Entscheidung in Ihrem Unternehmen, an der Sie selbst teilnehmen, eine defensive Entscheidung? Also all diese Befragungen können Sie nur anonym machen oder mit Vertrauenspersonen, weil in der Öffentlichkeit wird es kaum jemand zugeben. Was meinen Sie, was nach eigenen Berichten der Führungskräfte, wie häufig defensiv entschieden wird? Hier sehen Sie die Antwort. Die Verteilung wird jetzt ganz anders sein. Sie ist viel flacher. Da gibt es viel größere individuelle Unterschiede. Und es gibt Personen, die sagen 0 von 10, also nee. Und wenn Sie mit denen sprechen, dann bekommen Sie Antworten wie, geht es dem Unternehmen gut, geht es mir gut, geht es ihm schlecht, geht es mir schlecht. Hier ist die Identifikation der Führungskraft mit dem Unternehmen gelungen. Auf der anderen Seite sehen Sie einige, die sagen, so gut wie immer, defensiv. Die sind tendenziell eher aus den unteren Chargen in diesen Unternehmen. Wenn Sie mit denen sprechen, dann kriegen Sie Antworten wie, bei uns darf man keinen Fehler machen, man wird sofort bestraft. Oder, wir haben keine Fehlerkultur, wir dürfen gar nicht drüber reden. Oder einer sagte, mein Motto hier ist, cover your ass. Das kann man ins Deutsche nicht übersetzen, aber Sie wissen, was damit gemeint ist. Im Schnitt sehen Sie, dass so jede dritte, jede zweite wichtige Entscheidung in diesem großen Unternehmen defensiv ist. Das heißt zweitklassig ist. Aber alle fühlen sich wohl, weil man dadurch die eigene Verantwortung ihr los ist. Defensives Entscheiden ist nicht nur in großen Unternehmen ein Kernproblem, es ist kaum ein Problem in Familienunternehmen. Defensives Entscheiden ist auch in der Medizin ein Problem. Also wenn Sie zu Ihrem eigenen Arzt gehen und meinen, Ihr Arzt empfiehlt Ihnen das Beste für Sie, dann haben Sie vielleicht Glück, haben einen guten Arzt. Aber viele Ärzte betreiben defensive Medizin. Das heißt, sie raten Ihnen zu etwas, was sie, zu dem sie ihre eigenen Familienmitglieder nicht raten würden. Nämlich etwas, was den Arzt schützt vor ihnen als möglichen Kläger oder Troublemaker. Und das ist typischerweise zu viel von allen. Also unnötige Antibiotika, zu viele Medikamente, zu viele, was immer. Nutzlose Krebsfrüherkennungen und so andere Dinge. Und das Problem ist natürlich auch nicht hier im individuellen Arzt, sondern wieder in der Fehlerkultur. Und hier ist insbesondere die rechtliche Fehlerkultur wichtig. Das Problem ist besonders stark in den USA, wo die Ärzte gar keine Chance mehr sehen, dem Patienten das Beste zu tun, sondern sich erstmal absichern. Gerade die steigenden Kosten der Versicherung, die sie abschließen müssen. Eine Umfrage in den USA unter über 800 Ärzten hatte sie gefragt, betreiben Sie defensive Medizin? Was meinen Sie, welcher Prozentsatz gesagt hat, ja, das ist, was ich mache? Bitte?
Fast alle,
ja. Richtig. Sie sind meistens richtig. Ja. Man bräuchte die Untersuchung gar nicht machen, sondern muss sie befragen. Ja. Also die... Bravo. In diesem Fall waren es 93%. Und das ist wahrscheinlich eine Unterschätzung. Denn nicht jeder gibt zu vor dem anderen und auch nicht vor sich selbst. Genau wie das wahrscheinlich eine Unterschätzung ist. Ja. Das ist... Also defensives Entscheiden hängt von der Fehlerkultur ab. Man kann grob unterscheiden eine positive Fehlerkultur, eine negative Fehlerkultur und alles dazwischen. Beispiel für positive Fehlerkulturen sind die internationalen Fluggesellschaften. Also das ist der Grund, warum die Cockpitkultur, nicht unbedingt die Gepäckkultur. Aber das ist der Grund, warum es da oben so sicher ist wie nirgendwo auf der Erde. Und hier hat man Checklists, hier hat man Critical Incidents Reporting Systeme und viele Dinge. Beispiele für negative Fehlerkulturen sind manche Krankenhäuser. Hier hat man immer noch nicht Checklists. Also konsistent, ja, manchmal. Die Untersuchung von Pronovost vor nun über 10 Jahren, der zeigen konnte, dass die Infektionsrate bei Kanülen ja, auf fast null reduziert werden könnte. Es gibt kein Medikament, kein Industrie, kein Big Data, noch irgendwas, was so effektiv ist und der sich dann dachte, dann würde jedem Krankenhaus das übernehmen. Nein. In den USA ist wenig passiert. Sie wissen besser, wie viel in Deutschland passiert ist. Auf jeden Fall so gut wie nichts. Und was immer der Grund ist, hier sind Möglichkeiten, die wir außer Acht lassen, wo wir wirklich etwas tun könnten für Patientensicherheit. Okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter in unserer Reise. Also defensives Entscheiden ist auch ein Grund dafür, warum man am Ende wenig Innovation mehr hat. Denn wenn sich jeder schützt, wagt niemand was. Niemand geht Risiken ein. Und hier habe ich Ihnen ein Rezept mitgebracht, wie man Innovation verlangsamt. Also, misstrauen Sie jeder Bauchentscheidung. Dann verlangen Sie eine rationale Begründung jeder neuen Idee. Und schaffen Sie eine Absicherungskultur, wo sie nicht in der Verantwortung steht. Und die unter Ihnen schaffen auch eine, wo sie nicht in der Verantwortung steht und so fort. Ja. Mit sehr vielen Dokumentationen und mehr Dokumentation und noch mehr Dokumentation. Sie leiden darunter, die Banker leiden darunter, alle leiden darunter. Wir verbringen immer mehr Zeit, uns zu absichern. Ja? Und die Leistung geht runter. Jetzt könnte man meinen, ja, da kommen wir nicht raus. Das glauben viele. Aber in unserer eigenen Gesellschaft gibt es genügend Bereiche, die sind raus. Die Luftfahrt ist raus. Oder Sport. Stellen Sie sich mal vor, man würde diese Absicherungskultur auf die Bundesliga übertragen. Dann würde es ungefähr so laufen. Ein Spieler schießt ein Tor aus einem unglaublichen Winkel. Jetzt läuft der Schiedsrichter zu ihm und sagt, Sie erklären mir das jetzt, wie Sie das gemacht haben. Wenn Sie das nicht können, gilt das Tor nicht. Dann, wenn wir das einführen, spielen wir alle in der dritten Liga. Froh und glücklich. So, ich gehe jetzt drauf ein, wie funktioniert Intuition? Und ich nehme noch ein Beispiel aus dem Sport. Spielt von Ihnen jemand Baseball? Nein. Cricket? Nein. Fußball? Auch nicht. Naja, gut. Also nehmen Sie an, ein Ball kommt hoch rein. Ein Spieler weiß sofort, wo er hinlaufen soll. Ein erfahrener Spieler weiß sofort, wo er hinlaufen soll, um den Ball zu fangen oder zu stoppen. Wie weiß er das? Haben Sie mal einen Fußballspieler interviewt? Der typische Fußballspieler wird sagen, intuitiv. Und es ist richtig. Es ist intuitiv. Der Mann kann es, aber er weiß nicht, was er tut. Also er kann es nicht erklären. Es ist nicht Sprache. Das ist der Punkt. Und hier gibt es nur zwei Theorien, wie funktioniert das Ganze. Das eine basiert auf der Theorie, die wir in unserer Gesellschaft immer mehr haben, auch in vielen Bereichen der Wissenschaft. Das ist ein komplexes Problem, braucht man eine komplexe Lösung. Also was ist die Lösung? Flugbahn berechnen. Haben Sie schon mal eine Flugbahn berechnet? So geht's. Und das Problem ist nicht Berechnung, sondern Schätzung der Größen. Also Alpha ist etwa der ursprüngliche Winkel. Rechnen können wir heute so gut wie alles. Schätzen ist ein Problem. Das ist das Problem von Big Data, das ist ein Problem von den KIs, das ist das wirkliche Problem. Und Sie haben nur zwei oder so Sekunden Zeit, um das zu schätzen. Nun, und diejenigen von Ihnen, die professionell Flugbahnen berechnen, sehen auch, ich habe da eine vereinfachte Formel dort. Da gibt es keinen Spin, keinen Wind und so fort. Aber das, wie könnte es denn sonst sein, ist die Frage. Jetzt denken Sie nochmal zurück auf die Anfangsunterscheidung zwischen Situationen von berechenbaren Risiken und solchen von Ungewissheit. Hier haben wir mit einer Situation von Ungewissheit zu tun, genau wie in der Medizin. Da kann alles Mögliche passieren zu Ihrem Ball unterwegs. Der Wind kann so kommen oder so, das wissen wir nicht. Experimente zeigen, dass erfahrene Sportler in solchen Situationen keine Flugbahn berechnen, sondern einfache Regeln, die wir in der Wissenschaft Heuristiken verwenden. Und ich zeige Ihnen mal die einfachste, die funktioniert, wenn der Ball schon hoch oben ist. Das ist die Blickheuristik. Was machen Sie? Der Spieler fixiert den Ball, beginnt zu laufen und adjustiert die Laufgeschwindigkeit, so dass der Blickwinkel immer konstant bleibt. Ich zeige es Ihnen mal, dieser Spieler macht genau das. Er läuft so, dass der Blickwinkel immer konstant bleibt. Und was passiert dann? Dann ist er genau dort, wo der Ball runterkommt. Wollen Sie es nochmal sehen? Das Wichtige dabei ist, dieser Spieler kann alle Informationen, die in der Flugbahnformel drin war, ignorieren und sich nur auf eine Größe konzentrieren, nämlich den Blickwinkel. Das ist eine Heuristik. Man ignoriert Informationen, also die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das macht auch einen guten Arzt aus. Nicht einer, der alle möglichen Tests laufen lässt und dann das irgendwie verarbeitet unbedingt. Ja. Nun, wenn Sie einen Hund zu Hause haben und einen Frisbee werfen, da werden Sie auch sehen, dass Ihr Hund nicht versucht, die Flugbahn zu brechen, sondern er läuft so, dass der optische Winkel immer konstant bleibt. Gut. In unserer Forschung machen wir Folgendes. Wir nehmen erfahrene Experten, die intuitiv urteilen, arbeiten die Heuristiken raus, auf den Grunde sie intuitiv urteilen, machen sie dann bewusst, so damit Anfänger oder andere Experten das ganz bewusst anwenden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Wunder vom Hudson River. Ein Flugzeug startet in LaGuardia in New York und nach einigen Minuten passiert etwas Unfassbares. Ein Schwarm von kanadischen Gänsen kollidierte mit dem Flugzeug. Die Turbinen von modernen Jets sind so angelegt, dass sie Vögel verdauen können. Aber nicht kanadische Gänse, die sind zu fett. Und das Unwahrscheinliche passierte, sie flogen in beide Turbinen, die dann sofort abschalten. Es wurde still im Flugzeug. Wir wissen von den Passagierenberichten, dass es keine Panik gab, es gab Beten. Die beiden Piloten, Sullenberg und Skiles, haben sofort gedreht und sie mussten eine Entscheidung auf Leben und Tod treffen. Schaffen wir es zurück zum Flughafen oder nein? Oder müssen wir ins Wasser gehen? Wie haben Sie diese Entscheidung getroffen? Haben Sie eine Flugbahn berechnet? Nein. Sie haben jetzt bewusst die gleiche Heuristik angewendet, die der Baseballspieler anwendet. In dem Fall geht das so, Sie schauen durch die Cockpit-Windschutzscheibe, fixieren etwa den Tower des Flughafens. Wenn der Tower in der Cockpit-Windscheibe nach oben geht, dann schaffen Sie es nicht, dann schlagen Sie drunter ein. Sehen Sie das? Und das können Sie in Sekunden haben und dann hatten Sie Zeit, die Checklists anzufangen. Da sind Sie auch nicht fertig geworden. Aber Sie sehen hier ein Zusammenspiel zwischen ganz intuitiven Prozessen, die man jetzt bewusst macht, einfache Regeln und den komplexen Arbeiten, Durcharbeiten von Checklists. Wenn Sie den Film Sully gesehen haben, dann sehen Sie auch, dass es ein Nachspiel gab, nämlich man hat versucht, ihm anzuhängen, dass er es eigentlich geschafft hätte, weil ein Algorithmus offensichtlich ausgerechnet hat, dass er noch es zurück zum Flughafen geschafft hätte. Erst später hat man dann entdeckt, dass der Algorithmus auf falschen Annahmen berechnet hat. Das heißt, wenn man in diesen Situationen nicht die Erfahrung und Intuition eines langjährigen Flugkapitäns verwendet hätte, sondern diesen Algorithmus, dann wären sie alle eingeschlagen vorher und die Menschen am Boden auch noch dazu. Aber wir würden nicht darüber reden, weil das würden wir als gegeben hinsehen, denn Algorithmen sind doch allwissend, oder? So, das Gleiche wenden wir über Heuristiken und Führungskultur an. Also wir haben zusammen mit Florida International University amerikanische CEOs interviewt von den größten Firmen, was so ihre unbewussten Regeln sind, nach denen sie vorgehen. Und hier sind nur ein paar. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, erst zuhören, dann sprechen. Das ist eine Regel für den Vorgesetzten, nicht für den Untergebenen. Oder stelle gute Leute ein und lasse ihre Arbeit tun. Qualität zuerst, dann Vertrauen. Und das geht heute oft ganz anders. Oder Strategie, kaufe kein Finanzprodukt, das du nicht verstehst. Wenn vor der letzten Finanzkrise alle Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks diese letzte Regel befolgt hätten, wäre die Krise so nicht gekommen. Diese Regeln so sind meines Erachtens wesentlich stärker und schaffen wesentlich mehr Sicherheit, wenn man sie einsetzt, so eine Kultur, als die gesamten Value-at-Risk-Berechnungen unserer Banken, die noch keine Krise vorhergesagt und keine verhindert haben. Diese Berechnungen grenzen an Astrologie, aber das ist eine andere Geschichte. So, zum Schluss gebe ich Ihnen noch zum Thema der Verwechslung von Situationen von berechenbarem Risiko, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, und Situationen, wo man die Risiken eben nicht so berechnen kann, der Ungewissheit. Und das meistens in der Medizin, Sie haben immer ein bisschen von beiden, aber in vielen Bereichen sind wir wirklich in der Ungewissheit. Und das sind die Bereiche, die ökonomische Theorie ignoriert, weil man immer optimieren möchte. Und in vielen Bereichen der Welt kann man halt nicht optimieren. Man baut nur Schlösser auf Sand. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel für die Truthahn-Illusion. Erstmal, warum Truthahn-Illusion? Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Truthahn. Es ist der erste Tag Ihres Lebens. Ein Mann kommt und Sie fürchten sich, er bringt mich um, aber er füttert Sie. Am zweiten Tag kommt der Mann wieder, Sie fürchten sich, er bringt mich um, aber er füttert Sie. Am dritten Tag das Gleiche. Nach allen mathematischen Modellen, bayesianisch oder anders, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sie füttert und nicht umbringt, jeden Tag etwas höher. Am Tag 100 ist die Wahrscheinlichkeit so hoch wie nie zuvor. Aber es ist der Tag vor Thanksgiving und sie kommen unter Spy. Dem Truthahn fehlte eine wesentliche Information. Er war eben nicht in einer Welt, wo man alle Alternativen kennt und alle Konsequenzen berechnen kann. Die Truthahn-Illusion wird allerdings wahrscheinlich öfters von Menschen begangen als von Truthähnen. Und ich habe Ihnen eine mitgebracht. Die passiert immer, wenn man Sicherheiten sieht oder Vorhersagen macht, ja, wo man besser gar keine machen sollte oder keine Sicherheiten sehen sollte. Ich habe Ihnen eine aus dem Finanzbereich mitgebracht. Am Ende jedes Jahres machen die großen Banken der Welt eine Vorhersage über den Wechselkurs Euro-Dollar am Ende des nächsten Jahres. Und sie machen auch viele andere Vorhersagen. Ja. Diese Vorhersagen werden mit Spannung erwartet und oft teuer eingekauft von Firmen, die halt wissen möchten, wann sie am besten ihre Dollars kaufen. Was teuer ist, muss gut sein. So hat man es uns erzählt. Ich habe nach einer Analyse gesucht, wie gut diese Vorhersagen wirklich sind. Ich habe keine gefunden. Nur höchstens mal ein Jahr. Aber mit einem Jahr kann man alles beweisen. Ich habe mir die Daten besorgt für 10 Jahre, von 2000 bis 2010. Und habe die Analyse selber gemacht. Hier ist sie. Also das sind erstmal die Banken, die diese Vorhersagen gemacht sind, deren Daten ich mir angeschaut habe. Da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Bank of America, Deutsche Bank und so weiter. Citibank. So, hier ist die Analyse. Was Sie hier sehen, ist der Wechselkurs. 1 bedeutet 1 Euro, 1 Dollar. Jeder Punkt ist eine Vorhersage dieser Banken. Und das ist der Mittelwert. Im Dezember 2000 wurden die Vorhersagen für Dezember 2001 gemacht. Dezember heißt immer Ende von Dezember. Was Sie hier sehen, ist, dass im Mittel vorhergesagt wurde, etwa 1 Euro, 1 Dollar. Aber die Streubreite ist beträchtlich, das ist über 20 Cent. Gut. Was war der wirkliche Wechselkurs? Ende Dezember, der war niedriger als alle Vorhersagen außer einer, das war Citibank, damals jetzt Citigroup, und ich kann Ihnen verraten, das war das letzte Mal in 10 Jahren, dass die Glück hatten. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein hochbezahlter Quant, der nun in Frankfurt oder in der City of London oder in Wall Street sitzt und Sie machen diese Vorhersagen. Sie machen die Vorhersagen entweder mit Big Data, mit irgendwelchen Algorithmen oder was immer. Auf jeden Fall waren Sie zu hoch. Jetzt machen Sie Vorhersagen für Dezember 2002. Gehen Sie hoch oder runter? Runter. Das machen die auch. Was macht der Kurs? Geht hoch. Jetzt ist es 2002. Sie machen die Vorhersagen für 2003. Gehen Sie hoch oder runter? Hoch. Das machen die auch. Sie sollten sich überlegen, ob Sie vielleicht den Beruf wechseln, wenn Sie das so ganz intuitiv können. Was macht der Kurs? Geht auch hoch. Sehen Sie jetzt zweimal hintereinander außerhalb des gesamten Vorhersagebereichs und der nicht trivial ist. Sie sind immer über 20 Cent und das ist viel. So, jetzt machen Sie die Vorhersagen für 2004. Gehen Sie hoch, runter. Sie gehen hoch, ja. Machen die auch. Was macht der Kurs? Geht nochmal höher. Also wieder außerhalb des gesamten Vorhersagezeitraums. Jetzt kommt die Vorhersage für 2005. Was machen Sie? Gehen hoch. Ja. Machen die auch? Kurs geht runter. So, machen wir eine Pause hier. Wir wissen nicht, wie diese Vorhersagen getroffen werden, weil sie so wertvoll sind. Das ist alles Geschäftsgeheimnis. Wird verkauft. Ja. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann können Sie eine Hypothese ableiten. Nämlich, es gibt ein Charakteristikum, die Vorhersagen sind immer ein Jahr zu spät. Und man kann die Hypothese machen, dass was immer die machen, ob sie jetzt nur Algorithmen haben oder es so machen oder so, sie haben ein Fenster von einem Jahr. Wenn es nach oben geht, sagen sie, es geht weiter nach oben. Wenn es nach unten geht, sagen sie, es geht weiter nach unten. Das heißt, wir können jetzt vorhersagen, welche Vorhersage die treffen. Obgleich ihre Vorhersagen, wie sie auch noch weiter sind, vollkommen wertlos sind. Also, jetzt waren sie, der Trend ging runter, was machen die? Die gehen genauso runter. Der Kurs geht hoch, aber zumindest zum ersten Mal im Bereich. Und jetzt gehen sie wieder hoch und der Kurs ist wieder mal außerhalb des Bereichs, dann gehen sie hoch und jetzt geht der Kurs runter. Und das ist der erste Treffer in 10 Jahren und auch der letzte. Und jetzt geht man runter, weil der Kurs runterging, aber dummerweise geht er wieder hoch, jetzt geht man hoch und der Kurs geht runter. So. Warum werden diese Vorhersagen immer wieder getroffen und warum werden sie teuer eingekauft? Es gibt zwei Antworten. Die eine ist, niemand weiß, wie schlecht das alles ist. Und das... Ja, richtig. Aber auch die erste These, Sie haben das wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist die erste Analyse, die der Art es gibt. Die Menschen wissen nicht, wie schlecht die Vorhersagen sind, und die Banken haben kein Interesse, das überhaupt zu untersuchen. Ja. Aber es gibt eine viel interessantere Erklärung für all das, was da passiert. Das haben Sie jetzt gerade gesagt. Ja. Nämlich, die Top-Manager, die das einkaufen, spüren wahrscheinlich schon, dass da nicht viel drin ist, aber sie wollen es trotzdem kaufen. Warum? Als Selbstschutz, als Absicherung. Wenn ich als Top-Manager von Siemens selbst nun eine Vorhersage mache über den Wechselkurs und es geht schief, stehe ich dumm da. Wenn ich die Deutsche Bank dafür bezahle, wieder mal wertlose Vorhersagen zu machen, ist das okay. Das war nicht ich. So läuft das. Gut. Zum Abschluss habe ich Ihnen noch ein Bild mitgebracht, das Ihnen helfen sollte, die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zu verstehen. Und Künstliche Intelligenz kann heute, die Algorithmen wie Deep Neural Networks können erstaunliche Dinge in der Objekterkennung, auch Gesichtserkennung leisten. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nie vorgestellt. Das können sie. Aber was sie nicht können, und das ist immer die Frage, die sie stellen müssen, was kann ein Algorithmus, was kann Big Data, was kann Deep Neural Network und was kann es nicht? Denn sie sind meistens nur Verkäufern gegenübergestellt, die ihnen das Produkt verkaufen möchten. Was die besten Deep Neural Networks eben nicht können, ist, aus den Objekten, die sie richtig erkennen, den kausalen Zusammenhang zu erkennen. Also die Relation, was passiert, was wir Common Sense nennen. Also hier, was hier gemacht wird, ist, das ist ein Deep Neural Network, das nur auf eine Sache spezialisiert ist, nämlich Titel für Bilder zu finden. Also es kriegt Tausende, Zehntausende von Bildern und Feedback und so weiter. Und dann wird es getestet. Was Sie hier sehen, ist eine Western-Szene. Das Neural Network erkennt eine Frau, ja, ob es eine ist, ist unklar, auf einem Pferd, das ist sicher so, auf einer ja, schmutzigen, ungepflasterten Straße. Erkennt aber nicht den Sinn her, dass hier etwas passiert, das wir alle sehen. Oder hier stürzt ein Flugzeug ab. Das Neural Network erkennt richtig das Flugzeug. Es erkennt eine Landebahn, es ist zwar keine Landebahn, aber es ist eine Autobahn, so, gut. Aber es meint, ein Flugzeug ist auf der Landebahn eines Flughafens geparkt. Sehen Sie? Oder hier nochmal eine Szene, eine Art, wahrscheinlich ein Tsunami, ein Haus stürzt schon ins Wasser, die Menschen fliehen und es erkennt eine Gruppe von Menschen, einen Strand, und es sagt, eine Gruppe von Menschen, die auf einem Strand stehen. So haben sie auch denn. Diese Dinge zu verstehen, unmittelbar, die intuitive Psychologie, die wir haben, was die Menschen spüren, was sie fühlen, die intuitive Kausalität, also man muss sofort wissen, was das für eine Geschichte ist, all das können diese Techniken noch nicht. Aus diesem Grund lassen sich nicht in die Irre führen, wenn ihnen jemand sagt, dass wir demnächst an den Leinen von Robotern laufen werden. Da ist noch lange hin, weil die Systeme einfach nicht intelligent sind. Die können Dinge erkennen und Korrelationen erkennen, aber Intelligenz? Nein. So, kommen wir zum Schluss. Ich habe heute über drei Irrtümer gesprochen. Intuition sei immer zweiklassig, bewusstes Abwägen immer besser, falsch. Sie brauchen gute Intuitionen unter hochgradiger Ungewissheit. Komplexe Probleme würden immer komplexe Lösungen erfordern, falsch. In einer Situation von Ungewissheit, da sollten Sie nach einfachen Lösungen suchen, wie der Beispieler. Wenn Sie eine völlig stabile Welt haben, wie in der Astronomie, da können Sie komplexe Theorien entwickeln. Da machen Sie nicht so viele Schätzfehler. Und am Ende mehr Information, mehr Berechnung ist nicht immer besser. So, das Vortrag ging über Kopf und Bauch. Sie brauchen beides. Ich habe angefangen mit Risiko, also mit den berechenbaren Risiken. Und hier gibt es zum Beispiel in der medizinischen Ausbildung, in der Juristenausbildung und überhaupt in unserer Gesellschaft sehr viel zu tun. Wir lernen nicht, risikokompetent zu werden, sondern wir tun es ein bisschen. Und über Ungewissheit, hier gelten ganz andere Prinzipien, nämlich hier muss man die Kunst des Ignorierens lernen und die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dann habe ich gesprochen über positive Fehlerkulturen, etwas ganz Wichtiges, was man nicht weglaufen lassen. Wir brauchen nicht noch mehr Absicherungskultur. Und am Ende, gute menschliche Intuitionen können nicht durch Big Data Algorithmen ersetzt werden. Es wird uns noch lang geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.